Jakobus, ein Bruder von Jesus, er ist der Verfasser dieses Briefes. Das berichten uns frühe Überlieferungen. Als Leiter der ersten Gemeinde in Jerusalem hat er viel erlebt. Gewaltige Aufbrüche, Kraftwirkungen des Heiligen Geistes, Heilungen, Zeichen und Wunder. Ein unglaubliches Gemeindewachstum. Aber auch das andere. Immer neue Verfolgung der Christengemeinde. Im Jahr 62 nach Christus hat er selbst den Märtyrertod für seinen Glauben erleiden müssen. Innerhalb der Gemeinde erlebte er Konflikte und Kontroversen, Spannungen und Spaltungen, hautnah mit. In allem wurde ihm klar, nicht nur die Worte zählen, die einer sagt, sondern das, was er tut. Taten. Die betont Jakobus. Taten als Ausdruck des Glaubens. Im Alltag muss sich unsere Beziehung zu Gott bewähren. Das ist ihm wichtig. Und Jakobus packt die heißen Themen an. Reichtum und Armut. Wahrheit und Lüge. Selbstsicherheit oder Gottvertrauen. Unrecht oder Gerechtigkeit. Streitigkeiten, Eifersucht und Neid. Und das große Thema Versuchung, um das es ja auch heute Abend gehen soll. Jakobus spricht Klartext und gibt hilfreiche Ratschläge. Er bespricht auch seelsorgerliche Fragen in der Gemeinde. Gebet für die Kranken, Umgang mit den Schwachen, gegenseitiges Bekennen von Schuld. Der Brief von Jakobus ist ein Wegweiser für praktische Nachfolge. Gerade in seiner Klarheit. Gerade weil Jakobus sich nicht mit bloßen Worten und Glaubensüberzeugungen zufrieden gibt, ist sein Brief so notwendig und so hilfreich für uns heute. Er erinnert uns daran. Bei Jesus waren Worte und Taten identisch. Und bei uns sollte es nicht anders sein, wenn wir ihm nachfolgen. Mit Kopf und Herz, mit Hand und Fuß, mit Wort und Tat. Dafür kämpft Jakobus.
Post für dich von Jakobus, dem Halbbruder Jesu. Er hat das Leben seines großen Bruders aus nächster Nähe miterlebt. Wie kaum ein anderer hat er ihn kennengelernt. Und später, als Teil der Gemeinde in Jerusalem und letztlich deren Leiter, hat er auch aus nächster Nähe mitbekommen, wie viele Menschen zum Glauben an diesen Jesus gekommen sind. Und er hat auch erlebt, wie die Gegenwart Gottes in Form des Heiligen Geistes Menschen in ihrem Lebenswandel verändert hat. Er ist aber auch durch schwere Zeiten gegangen. Letztendlich stirbt er selbst als Märtyrer für seinen Glauben. Und wie wir gehört haben, hat er diesen Brief, um den es heute geht, vermutlich kurze Zeit vor seinem Tod verfasst. Jakobus schreibt diesen Brief eigentlich an alle, die Jesus nachfolgen. Damit auch an dich und an mich. Deshalb darf dieser Brief in der Reihe Post für dich auch nicht fehlen. Er fasst in diesem Brief in kurzen und prägnanten Worten all das zusammen, wovon er glaubt, dass es für alle Jesus-Nachfolger im Leben untereinander, als Christ unter Christen, aber auch inmitten einer andersartig geprägten Umwelt entscheidend wichtig ist. Der Brief erscheint wie ein Vermächtnis seiner Lebensweisheit. So als ob er im Angesicht der Christenverfolgung und seines eigenen nahenden Todes auf den Punkt bringen will, worauf es in der Jesus-Nachfolge ankommt. Und sein Leitgedanke ist das Thema Vollkommenheit bzw. Ganzheitlichkeit oder auch Integrität eines Jesus-Nachfolgers. Es ist ihm unheimlich wichtig, dass alles, was ein Jesus-Nachfolger sagt und tut, erkennbar mit den Werten und Glaubenssätzen übereinstimmt, die Jesus selbst gepredigt und auch vorgelebt hat. Und Jakobus kämpft dafür, dass der Glaube an Jesus, diese von Vertrauen geprägte Beziehung zu Jesus, die in unserem Herzen anfängt, sich immer mehr in uns ausdehnt und aus unserem Innen nach außen kommt, dass es sichtbar wird, was wir glauben, Gestalt annimmt in unseren Worten und Taten. Ihm ist es wichtig, dass Glaube authentisch gelebt wird, dass Wort und Tat übereinstimmen und ein Zeugnis des Lebens und Wirkens Jesu in uns sind. Der Jakobusbrief ist in 5 Kapitel gegliedert. Und das erste von ihnen wirkt wie so eine Zusammenfassung von allen 5. Und hier tauchen alle wichtigen Schlüsselwörter schon einmal auf. Und ganz zu Anfang des ersten Kapitels widmet sich Jakobus dem herausfordernden Thema der Versuchung, manchmal auch als Anfechtung bekannt. Gemeint sind damit Situationen, in denen unser Glaube auf Echtheit geprüft wird. Gerade wenn es hart auf hart kommt, wenn wir mit unüberwindbar scheinenden Schwierigkeiten in unserem Leben konfrontiert werden, dann kann sich oft zeigen, welche Bedeutung und welche Wirkung unser Glaube, diese von Vertrauen geprägte Herzensbeziehung zu Jesus, wirklich hat. Und darum soll es in dieser Predigt gehen. Wir wollen uns damit beschäftigen, was Jakobus zum Thema der Versuchung, der Prüfung des Glaubens zu sagen hat. Und wir hören jetzt den Predigttext.
Seht es als wahre Freude an, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in alle möglichen Prüfungen hineingeratet. Denn ihr wisst ja, dass diese Bewährungsprobe eures Vertrauens in euch echte Ausdauer hervorruft. Und diese Ausdauer hat dann auch zur Folge, dass die Aufgabe ganz zum Abschluss geführt wird. So werdet ihr euer Ziel erreichen, eure Berufung ganz ausfüllen und in keinem Bereich hinter dem Ziel zurückbleiben. Doch wahrhaft glücklich ist der Mensch, der in der Zeit der Prüfung durchhält. Denn wenn er sich als bewährt erwiesen hat, dann wird sein Leben gekrönt mit dem Siegespreis, den Gott denen versprochen hat, die ihn lieb haben. Wenn jemand in eine Versuchung gerät, soll er nicht sagen, dass diese Versuchung von Gott kommt. Denn Gott selbst kann nicht zu irgendeiner bösen Tat angeschiftet werden. Und er führt auch niemanden in solch eine Versuchung hinein. Sondern es ist so. Jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begehrlichkeiten fortgezogen und gelockt. Danach geht diese Begierde mit der Übertretung schwanger und bringt sie schließlich hervor. Wenn diese Sünde dann ganz zur Entfaltung gekommen ist, hat sie den Tod zur Folge. Täuscht euch nicht, meine lieben Schwestern und Brüder. Jedes wirklich gute Geschenk und jede vollkommene Gabe kommt aus der oberen Wirklichkeit zu uns herab, vom Vater der Lichter. Bei ihm gibt es keine Veränderung. Ja, im Bild gesprochen, noch nicht mal ein leichtes Flackern, das die Lichtstärke verändern könnte. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit neues Leben geschenkt. Wir sollten die Ersten unter seinen Geschöpfen sein, die er in seiner großen Ernte zu sich nach Hause bringt.
Prüfungen gehören zum Leben. Sowohl die, die im Äußeren passieren, wie Klausuren, Testate, Examina und so weiter, als auch innere Prüfungen, die erst einmal nicht für jeden sichtbar sind, aber mindestens genauso weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen können. Ich persönlich kann mich noch ganz gut erinnern, wie ich vor ungefähr 20 Jahren, so lange ist das schon her, das erste Mal davon durch die Tür gekommen bin, an einem Donnerstagabend, um hier zum Gottesdienst zu gehen. Und seitdem habe ich an vielen Donnerstagabenden hier gesessen, in der Kirche, und nicht selten mit zitterndem Herzen und weichen Knien, weil irgendwelche Prüfungen im Studium anstanden, weil es Schwierigkeiten in der WG gab, mit der Familie, im Beruf, oder auch ganz eigene innere Konflikte mich beschäftigten. Und ich glaube, wir kennen alle solche Situationen im Leben, die wie eine unlösbare Aufgabe vor uns stehen und die wir überwinden müssen. Jakobus schreibt ja, dass wir manchmal einfach in solche Situationen hineingeraten, dass uns das einfach so über uns hineinbricht oder das uns überrascht. Und ich mag immer ganz gerne persönliche Beispiele. Deshalb habe ich auch eins mitgebracht, was ich euch gerne erzählen will, wie mir sowas mal passiert ist. Also ich habe hier in Marburg Medizin studiert und neben dem Studium habe ich ganz gerne Geige gespielt in einem der großen Orchester hier in Marburg und war auch im Vorstand zuständig für Engagements. Also wenn jetzt jemand eine Hochzeit hatte oder eine große Konferenz, dann konnte man Ensembles buchen. Ich habe das immer organisiert und bin hinterher auch hingegangen und habe die Gage eingesammelt. Und so war es auch dieses Mal. Und zwar war es so, dass ich gerade meine Doktorarbeit angefangen hatte in einer der Kliniken der, ja, der Marburger Medizinischen Fakultät. Und der Auftraggeber, also der Veranstalter, der war auch so ein bisschen mit der Klinik verknüpft, wo ich meine Doktorarbeit gemacht hatte. Und ich bin also dahin, um die Gage einzusammeln. Wir hatten schon alles hinter uns gebracht, alle Ensembles waren aufgetreten. Und ich musste zu diesem Veranstalter, der sein Büro so ein bisschen extern hatte. Und kam dorthin und habe dort diesen wissenschaftlichen Mitarbeiter getroffen, der mir die Quittung ausstellen sollte. Und der bat mich dann auf einmal nach hinten, so einen Hinterausgang vor die Tür unter vier Augen. Und meinte so, ja, also weißt du, für uns ist es manchmal schwer, so Anschaffungen zu machen, weil wir nicht so gut an die Forschungsgelder drankommen. Deshalb, wenn du jetzt hier diese Quittung unterschreibst, sagen wir mal jetzt für eure Gage, sagen wir mal 300 Euro, wäre es auch okay, wenn ich da zum Beispiel jetzt 1500 Euro draufschreibe und wir für die Differenz uns dann was anschaffen, was wir gerne haben wollen. Wäre das okay? Kannst du das machen? Kannst du dir das vorstellen? Und ich war erstmal ziemlich geschockt und dachte so, nee, das kannst du nicht machen. Und meinte er so, nee, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und dann sagt er, ja, wenn ich noch ein bisschen was drauflege auf eure Gage, wie viel darf es denn sein? Und ich meine, gut, als Student, man kann immer Geld gebrauchen und sieht ja auch keiner, aber ich konnte das einfach nicht machen. Hab gesagt, nee, das kann ich nicht. Und dann meinte er, ja, weißt du, also hier so in den Vorständen, die schieben auch manchmal so die Gelder hin und her. Die machen das alle so, das macht so jeder. Willst du es nicht einfach unterschreiben? Und ich dachte, nein, das kann ich nicht machen. Und sagte, nee, ich kann das nicht mit meiner Überzeugung vereinbaren, ich kann das nicht. Und dann meinte er, und das war zu einer Zeit, als es noch keinen Ärztemangel gab und noch nicht viele gute Stellen, so wie heute, da meinte er, ja, du hast ja jetzt hier auch Doktorarbeit angefangen und du machst eine experimentelle Doktorarbeit, willst ja vielleicht auch was erreichen, willst ja vielleicht hier auch mal eine Stelle haben, willst du nicht unterschreiben? Und ich dachte echt, ich habe innerlich nur gebetet, dachte so, Herr, wie soll ich aus dieser Nummer rauskommen, was soll ich dem sagen? Und ich habe nur gesagt, ich kann das nicht unterschreiben, aber ich wäre bereit, heute ohne Gage zu gehen, aber ich nehme diese Frage einfach mit in die nächste Vorstandssitzung. Und dann besprechen wir das einfach im ganzen Vorstand. Und dann werde ich mich melden. Und ich war erstaunt, wie schnell ich meine Gage hatte und meine Unterschrift setzen konnte und da rauskam. Aber das war so eine Situation, wo ich dachte, da kam ich völlig unerwartet in so eine Situation, wo ich wirklich, wo ich wirklich beweisen musste, dass ich glaube, dass es nicht richtig ist, zu lügen, zu betrügen, faule Kompromisse einzugehen und letztendlich auch an Gottes Güte zu zweifeln, dass er zur rechten Zeit die richtige Stelle für mich hat und ich mich nicht da von Menschen abhängig machen muss, dass ich mich nicht kaufen lasse. So, das war eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Und jetzt möchte ich aber gerne mit euch anschauen, wie Jesus das erlebt hat, wie Jesus Versuchung erlebt hat. In Hebräer 4 heißt es nämlich, denn er, der oberste Priester, den wir haben, ist nicht so, dass er nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten. Er hat die Versuchung erlebt, ganz genauso wie wir. Doch dabei gibt es einen grundlegenden Unterschied. Er hat keine Schuld auf sich geladen. Viele von euch werden die Geschichte von Jesu Versuchung in der Wüste kennen. Ich möchte aber noch einen Schritt zuvor einhaken, weil ich glaube, dass uns das hilft zu verstehen, wie Jesus diese Prüfung in der Wüste so gut überstehen konnte. Wir lesen in Matthäus 3, er an den Fluss Jordan kam, wo Johannes der Täufer all diejenigen, die ihrer Buße, ihrer Umkehr zu Gott Ausdruck verleihen wollten, taufte. Im Gehorsam gegenüber Gott hat auch Jesus sich dort taufen lassen, obwohl er ja keine Schuld in sich hatte. Aber er wusste, Gott möchte, dass auch er sich in dieses Wasser des Jordans begibt und sich untertauchen lässt. Kaum tauchte er wieder auf, war auf einmal der Himmel über ihm geöffnet und der Geist Gottes kam wie eine Taube auf ihn herab. Gleichzeitig war auch eine Stimme aus dem Himmel zu hören, die sagte, dieser Mensch ist mein Sohn. Ihm gilt meine ganze Liebe. An ihm habe ich meine reine Freude. Und an dieser Stelle hat Jesus, der Zimmermann aus Nazareth, vor aller Augen seine Identität als Sohn Gottes von Gott selbst zugesprochen bekommen und hat für alle sichtbar den Heiligen Geist empfangen. Er ist sozusagen nach Bestätigung seiner Identität und Ausrüstung mit dem Heiligen Geist in seine Berufung gestartet. Und direkt anschließend, so heißt es, führte der Geist Gottes ihn in die Wüste, wo Prüfungen auf ihn warteten, die der teuflische Zerstörer für ihn ausgedacht hatte. Und hier ist Jesus nun 40 Tage unterwegs. 40 Tage. Ohne Essen. Nur mit Wasser. Zum Ende der 40 Tage hin wird er vom Teufel versucht. 3 Mal. Zunächst geht es um ein ganz wesentliches Bedürfnis nach 40 Tagen des Fastens. Hunger. Und der Versucher sagt zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch aus den Steinen Brot. Aber Jesus kontert mit einem Wort aus dem Buch Mose, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund geht. Dann versetzt er ihn nach Jerusalem, ganz oben auf den Tempel und fordert ihn heraus, sich hinunterzustürzen. Denn schließlich hätte Gott ja verheißen, seine Engel zu beauftragen, dass sie ihn auf Händen tragen. Er zitiert hier aus Psalm 91. Jesus erklärt ihm aber, es steht noch mehr in Gottes Buch, nämlich, du sollst auf keinen Fall versuchen, den Herrn, deinen Gott, zu etwas zu zwingen. Und noch einmal entführt der Zerstörer ihn. Diesmal auf einen sehr hohen Berg und er zeigt ihm alle Reiche der Welt in ihrer ganzen Macht und Schönheit. Dann sagt er, ich werde dir das alles geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Doch sofort sagt Jesus, hau ab, Satan, denn in Gottes Buch steht, du sollst einzig und allein den Herrn, deinen Gott, anbeten. Ihm allein sollst du deine Verehrung anbieten. Wir sehen hier beispielhaft ganz unterschiedliche Strategien, wie der Feind angreifen kann. Einmal bei einem ganz basalen physischen Bedürfnis nach knapp 40 Tagen Hunger. Jesus schafft es aber, durch die Kraft des Heiligen Geistes die 40 Tage des Fastens, die fast fertig sind, voll zu machen. Er hält durch, weil er sich am lebensspendenden Wort Gottes festhält und sich dadurch gestärkt weiß. Dann zitiert der Versucher die Bibel, das Wort Gottes. Allerdings in einem Kontext, der bedeuten würde, Gott zu etwas hin manipulieren zu wollen, Gott auf die Probe zu stellen. Auch hier entlarvt Jesus die Strategie. Zum Schluss kommt die heftigste Versuchung, denn hier zeigt der Versucher Jesus all das, was ihm tatsächlich verheißen ist, nämlich die Herrschaft über alle Königreiche der Welt. Allerdings soll Jesus nach dem Plan Gottes und entsprechend seiner Berufung die Herrschaft über alles durch die letztendlich allergrößte und allerschlimmste vorstellbare Prüfung erringen, nämlich den Tod am Kreuz. Der Versucher weiß darum. Er weiß auch, was das für ihn bedeutet. Er wird der Besiegte sein. Darum will er in letzter Instanz seine Chance nutzen und Jesus unter seine eigene Herrschaft unterwerfen. Er bietet Jesus eine scheinbare Abkürzung an, ans Ziel zu kommen, ohne den schmerzhaften Kreuzestod zu ertragen. Er soll sich einfach vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Doch Jesus schickt ihn sofort weg. Hau ab, du Satan, denn in Gottes Buch steht, du sollst einzig und allein den Herrn, deinen Gott, anbeten. Ihm allein sollst du deine Verehrung zukommen lassen. Danach ließ der Zerstörer Jesus endlich in Ruhe. Stattdessen kamen Engel und dienten ihm. Und Jesus verlässt daraufhin die Wüste und beginnt, öffentlich zu reden, erste Jünger mit auf den Weg zu nehmen und lebt seine Berufung. Letztendlich erfüllt er den Plan Gottes seines Vaters und gibt sich für unsere Sünde in den Tod am Kreuz, damit wir neues Leben als Gottes Kinder haben können. Und deshalb steht auch im Hebräerbrief, und werden wir dazu aufgefordert, dass wir immer wieder in den Schwierigkeiten unseres Lebens auf Jesus schauen, als Vorbild, als den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude am Ziel in Gottes Herrlichkeit auf ihn wartete. Darum konnte er den Tod am Kreuz auf sich nehmen und ertragen. Auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Jesus hat es geschafft. Er hat alle Prüfungen zur vollsten Zufriedenheit, wie es manchmal in Arbeitszeugnissen formuliert wird, bestanden. Und das ganz ohne Sünde. Das schaffen wir, ich jedenfalls nicht. Wie oft lassen wir uns in den Schwierigkeiten, die uns begegnen, doch weglocken und vorziehen und entfernen uns vom Ziel. Und wenn es nur ein ganz kleines bisschen ist, wenn ich dort vorne ankommen will und ich drehe mich nur so ein ganz kleines bisschen zur Seite und gehe los, dann werde ich über die lange Distanz doch letztendlich nicht da ankommen, wo ich hin will. Jakobus zeigt das klar auf. Am Ende der Zielverfehlung, die auch als Sünde bezeichnet wird, steht der Tod, die letztendlich ewige Gottesferne. weil Gott das weiß und weil er uns unendlich liebt und auf jeden Fall mit jedem Einzelnen für immer und ewig in Gemeinschaft leben will, hat er seinen eigenen Sohn als Opfer für unsere Sünden, für unsere Zielverfehlung gegeben. In Jesus haben wir alles, alle guten Dinge, die wir brauchen, um trotz unserer Begrenzung und unserer Zerbrochenheit doch ins Ziel zu kommen, ins erfüllte Leben, schon jetzt und auch in Ewigkeit. Jesus, der als Sohn Gottes alles durchlitten hat, was wir durchmachen und darin vollkommen war, das heißt absolut auf der Zielgeraden geblieben ist, hat sein Leben für uns gegeben, damit auch wir, wie Jakobus es schreibt, die Ersten in der Schöpfung sind, die Gott zu sich nach Hause bringt. Gott hat versprochen, dass er eines Tages die ganze Welt neu machen wird, wenn Jesus wiederkommt und die Weltherrschaft für immer übernimmt. Aber wenn du als Jesus-Nachfolger lebst, dann fängt er schon heute in dir damit an, alles neu zu machen. Ich möchte jetzt gerne noch in einem zweiten kurzen Teil darauf eingehen, wie das passieren kann und was uns hilft, wirklich als Überwinder durch die Versuchung hindurchzukommen. Vieles davon haben wir schon gehört und ich möchte es gerne einfach nochmal zusammenfassen. Erstens, werde dir deiner Identität und deiner Herkunft bewusst, so wie Jesus. Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dann bist du Gottes Kind. Gott hat durch Jesus eine Beziehungsgrundlage für dich und ihn geschaffen. Du bist aus Gott als eine neue Kreatur geboren und Gott will schon jetzt anfangen, alles in dir neu zu machen. Und wenn du nicht sicher weißt, ob das bei dir so ist, ob du diesen Schritt schon gemacht hast, dass du sagst, ja, ich möchte Gottes Kind sein, ich möchte Jesus Nachfolger sein, dann ist heute vielleicht dein Tag, dich zu entscheiden und nachher in der Zeit, wo wir Lobpreis haben und Gebet haben, vielleicht in den Altarraum zu kommen und da nochmal mit jemandem drüber zu sprechen und zu beten. Zweitens, nimm dein Ziel in den Blick. Als Jesus-Nachfolger bist du berufen, Christus immer ähnlicher zu werden auf dem Weg. Und dabei wirst du auch deine ganz individuelle Berufung entdecken. Du wirst rausfinden, was Gott sich gedacht hat, als er dich geschaffen hat und warum er welche Gaben in dich hineingelegt hat. Und die werden zur Entfaltung kommen und du wirst wirksam sein. Du wirst Salz und Licht sein in dieser Welt. Und du sollst den Siegespreis erringen, die Krone. Und das fängt schon im Hier und Jetzt an, wo Gott dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, wo er dir Gelingen schenkt, wo du durch das Bestehen deiner Prüfungen wächst, wo du gewinnst an Ausdauer und wo du lernst, Gott zu vertrauen und damit deine Berufung erfüllst. Als Jesus-Nachfolger können wir schon auf dieser Welt ein erfülltes Leben haben, das natürlich dann in der Ewigkeit seine Vervollständigung erlangt. Und es ist ein Geheimnis, was es bedeutet, tatsächlich diese Krone des Lebens in der Ewigkeit zu empfangen oder auch diesen neuen Namen zu bekommen, der uns verheißen ist, so wie wir das in der Offenbarung auch lesen können. Drittens, nutze deine Ressourcen. Und da als erstes Gottes Wort. Lies deine Bibel, damit zur rechten Zeit das passende Wort in dir hochkommen kann. Wenn du dir das Wort Gottes jeden Tag wie Nahrung einverleibst, dann ist viel da, was der Heilige Geist zur richtigen Zeit hervorbringen kann und dass es dir nutzbar gemacht werden kann. Als nächstes Gottes Geist. Gottes Geist ist der Geist der Wahrheit, der Erkenntnis, der Unterscheidung. Er hilft dir auch zu unterscheiden, denn der Versucher ist ja meistens nicht irgendwie jemand, der persönlich zu dir hinkommt, sondern oft findet diese Versuchung auf Herzensebene statt. In deinem Herzen tobt ein Kampf. Da ist die eine Stimme und da ist die andere Stimme. Und durch Gottes Geist lernen wir zu unterscheiden, was die Stimme von Jesus ist und lernen auch die Stimme des Feindes zu entlarven. Jesus hat gesagt, meine Schafe kennen meine Stimme und das wird wirksam durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat auch Früchte, die können wir nachschauen in Galater 5. Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung, all das sind Früchte, die dir auf dem Weg helfen, die du entfalten kannst. Letztendlich noch die Geistesgaben, kannst du nachlesen im 1. Korintherbrief. Und allen voran dort die Liebe. Denn die Liebe wird das Banner sein, das die Welt erkennt, als ein Zeichen, dass du Jesus-Nachfolger bist. Die Welt wird erkennen, dass wir Jesus-Nachfolger sind, weil wir Liebe untereinander haben. Dann noch Gottes Familie. Suche die Gemeinschaft mit anderen Jesus-Nachfolgern. Du bist verantwortlich für die Menschen, oder du bist verantwortlich dafür, wer sich deine Freunde nennen darf. Ja, wähle deine Freunde weise und schau, dass du ein paar Leute dabei hast, die dich ermutigen können auf dem Weg in der Jesus-Nachfolge. Such dir vielleicht einen Hauskreis. Such dir Vorbilder im Glauben. Du findest sicherlich viele, vielleicht hier in der Gemeinde, vielleicht in der Kirchengeschichte. Aber wenn du weiter suchst, wirst du auch im Hebräerbrief, in Hebräer Kapitel 11 und 12, sehr, sehr viele Beispiele finden, die dort aufgezählt sind von Menschen wie du und ich, die in ihren Begrenzungen und in ihrer Zerbrochenheit doch Vorbilder im Glauben sind und durch ihr Leben die Wahrheit der Worte Gottes bestätigt haben. Und zuletzt noch Gottes Waffenrüstung. Kannst du nachschauen in Epheser 6. Wir haben schon gesprochen über das Schwert des Geistes, Gottes Wort, was du wirklich in dem Moment, wo dieser Gedanke ankommt, wie ein Schwert ausfahren kannst und das richtige Wort zur richtigen Zeit entgegnen kannst. Und von Gottes Waffenrüstung sei noch genannt das Schild des Glaubens. Zur Zeit, wo dieser Text geschrieben wurde, dachte man beim Schild vor allem an die römischen Schilde. Die waren mannshoch, aus Holz und mit Leder bezogen. Und damit die wirklich ihren Zweck erfüllten, nämlich die brennenden Pfeile auszulöschen, mussten die jedes Mal richtig triefnass gemacht werden. Immer wieder und wieder, damit die wirklich auch dem Feuer standgehalten haben. Und ich glaube, dass wir das auch brauchen. Wir brauchen, dass unser Glauben immer wieder so richtig durchfeuchtet und durchnässt sein muss von dem lebendigen Wasser, was auch ein Bild ist für den Heiligen Geist. Deshalb möchte ich dich auch einladen, dass, wenn das bei dir so ist, wenn du denkst, mein Glaube braucht das, mein Glaube braucht mal wieder so eine richtige Erfrischung, dass du auch heute die Chance nutzt und hier nachher in den Altarraum kommst und vielleicht das in Anspruch nimmst, dass jemand anders mit dir betet.